Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Oktober 2025, ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen über Woche 7 in der NFL. Zwei Spiele stehen noch aus, zwei Monday Night Games. Dazu kommen wir am Ende dieser Folge. Vorher wollen wir über das sprechen, was gestern alles passiert ist. Und es ist jede Menge passiert. Gebenchte Quarterbacks, wilde Comebacks. War einiges drin, und bevor wir über einzelne Spiele sprechen, und wir wären später auch noch zu diesem einen Spiel gekommen, wo ein Quarterback gebencht wurde, aber ich muss es einfach vorher einmal ansprechen, weil das, was in Miami passiert, das ist genau das, was ich mit Implodieren eines eigentlich zu guten Teams meinte. Erinnerst du dich an unsere Prognosefolge, wo wir darüber diskutiert haben? Bei den Colts und bei den Dolphins, so, ja, die sind eigentlich zu gut. Das Gerüst ist zu gut, um zu implodieren. Aber wenn es hinter den Kulissen so rumort, wie es ehrlicherweise bei beiden Teams getan hat, aber nur bei einem ist es schlecht ausgegangen, bei dem anderen, ja, sprechen wir später auch noch drüber. Aber bei den Dolphins ist eben genau das passiert. Wenn es Probleme hinter den Kulissen gibt und man eigentlich sagt, ja, also es ist ein Team, was zu gute Spieler hat, um richtig schlecht zu sein. Und dann sind sie richtig schlecht, weil einfach in sich alles zusammenfällt. Coaching-Staff verliert den Locker-Room. Die Top-Spieler performen nicht mehr. Und ja, gestern war einfach mal wieder diese Saison Tua Tagovailoa so der, ich nenne es mal, Katalysator der Implosion.
Also du kannst dich eine Woche, nachdem du dich hinstellst vor die Presse und sagst, deine Spieler müssen die Meetings ernst nehmen, 12 für 23 für 100 Yards und 3 Picks gehen. Und die Picks, also ja, einer geht nicht auf ihn, der rutscht A-Chain durch die Hände.
Wobei auch der halt ungenau war und A-Chain sich ganz schön strecken musste, um überhaupt ranzukommen.
Aber genau, und Wetter natürlich auch ein Faktor, muss man fairerweise auch dazu sagen. Es war sehr nass, es war sehr regnerisch in Cleveland gestern.
Ja gut.
Aber die anderen sind halt wieder Katastrophe. Der erste von beiden aus der eigenen Endzone. Du kriegst Druck über die Mitte und du bist Tour halt auf dem Backfoot. Zum einen hat er nicht ansatzweise die Armstärke, um den dann sauber rauszubekommen. Aber selbst der Wurf an sich ist einfach ein Panikwurf. Der wirft den ja quasi in Triple Coverage. Also selbst wenn er da mehr Zip reinkriegt, dann ist es halt ein Panikwurf, der wahrscheinlich abgefangen wird. Und der andere Pick haben wir so oft von ihm gesehen dieses Jahr. Also meistens war es eher dann zum Linebacker direkt einfach. Hier war es so, es ist der erste Read. Er guckt zwar erst nach rechts, aber nur, weil er den Safety auf die rechte Seite halten will. Das klappt nicht. Der Safety springt nicht drauf an. Er wirft den Ball trotzdem zu seinem Read. Und der Safety sitzt halt drüber und fängt den ab. Also, das sind halt solche Dinger, da kann mir auch keiner erzählen, irgendwie, dass er sagt, ja, aber die Umstände offensiv und die Line, ja, das stimmt auch alles. Aber die Dinger, die Tour da teilweise macht und das ganze Jahr schon, das sind einfach Plays, wo er letztes Jahr oder vor zwei Jahren noch dann gelobt wurde für seine Antizipation, aber das sind einfach Würfe, die er, ohne irgendwas zu lesen, nochmal wirft. Und dieses Jahr werden sie halt alle abgefangen. Und dann hast du halt immer noch auch Miscommunications mit Receiver, er überwirft Spieler, das haben wir auch regelmäßig gehabt. Und letztlich dann die paar Completions, die er hatte, waren ja nur 12 gestern, da waren 2, 3 dabei, die halt wide open sind, und 5 von den 12 waren hinter der Line of Scrimmage. Also, ich weiß nicht, was du damit noch machen willst. Also, er wird am Ende halt rausgenommen, als das Spiel dann deutlich ist. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Tua benchen in dem Sinne, aber ganz ehrlich, für mich unterstreicht das nochmal meinen Punkt, den ich zu Tua die letzten Jahre ja auch immer hatte. Das ist ein Quarterback, wenn alles gut läuft, dann ist es ein guter Ballverteiler. Aber das war schon auch der Peak mit ihm. Und ich glaube nicht, dass das mit ihm nochmal, auch nicht in anderen Umständen, signifikant irgendwie besser wird.
Ja, mit solchen Aussagen bin ich aktuell vorsichtig, was wir gerade erleben.
Fair.
Daniel Jones, Sam Darnold und Co. Ja. Aber die Umstände sind halt mies und es wird vor allem nicht für Mike McDaniel funktionieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Dolphins einfach die Saison jetzt mit ihm beenden, so, in Klammern Tanking, für was auch immer, für wen auch immer, aber lieber frühere Picks haben als späte, so ungefähr. Keine Ahnung, aber vielleicht entlassen sie ihn auch noch im Laufe der Saison, aber das war wirklich so der Sargnagel gestern gegen die Cleveland Browns, die vorher auch nur ein Spiel gewonnen haben, und dann gehst du komplett baden, das geht halt einfach nicht.
Das ist, also ich glaube, der Punkt, der eine ist schon mal richtig so, ist es eigentlich egal fast, ob du ihn jetzt diese genau. Woche in 4 Wochen oder halt im Januar rausschmeißt, aber das wird passieren.
Das ist das Schöne an der NFL, da steigt niemand ab und man
richtig.
Hat irgendwie nicht Abstiegsängste,
nicht sowas
Abstiegsdruck,
machen.
Ja.
Aber es war ja halt auch, ich meine, die Dolphins die letzten 3 Wochen, also sie gewinnen das Spiel gegen die Jets und dann sind sie gegen die Panthers, letztlich verlieren sie mit 3 Punkten und verlieren gegen die Chargers mit 2. Also da waren sie ja in den Spielen, waren sie ja drin, sie haben auch jeweils gescored offensiv in den Spielen, sie haben den Ball einigermaßen bewegt. Da haben wir noch so gesagt, naja, also ja, es ist nicht gut, aber ehrlicherweise fast mehr noch so, okay, die O-Line ist schlecht, die Defensive Front ist eine Enttäuschung, dann kriegst du so diese ganzen Locker-Room-Sachen, die da jetzt so mehr und mehr durchsickern. Da stimmt vieles nicht, aber die Offense hat immerhin den Ball bewegt und dann hast du halt so ein Spiel wie gestern. Und jetzt, hast du mal den Schedule dir angeguckt, der Dolphins?
Nein.
Nächste 4, Falcons kommende Woche, die jetzt aus einer enttäuschenden Niederlage kommen, reden wir gleich drüber. Und danach Ravens, Bills, Commanders. Also viel wird da nicht gehen.
Ja, gut. Die Dolphins, sie sind implodiert. Wir wollen aber gar nicht über dieses Dolphins-Browns-Spiel ausführlich sprechen, sondern vor allem auch direkt mal zu beginnen über das Sunday-Night-Game. Die San Francisco 49ers haben gegen die Atlanta Falcons gespielt und die 49ers, anders als wir das so ein bisschen, also es war natürlich schwer zu predikten, wer letztendlich in der Offense der 49ers auf dem Feld stehen wird, aber sie waren doch ohne Brock Purdy. Der hat nochmal ausgesetzt, auch ohne Ricky Pearsall. Es war dann gleichzeitig auch das erste Spiel ohne Fred Warner, ihren Star-Linebacker. Und trotzdem gewinnen sie mit 20-10. Ein Starspieler war zurück mit George Kittle. Der war dann, außer vielleicht im Run-Blocking, relativ...
aber da.
Ja.
Da, aber sehr.
Okay, Ball hat er nicht gefangen.
Nee,
aber worauf ich hinaus will, ist, einer ist fit und einer bleibt fit. Und dieses Spiel, ganz ehrlich, lässt sich halt super simpel zusammenfassen, weil es war Christian McCaffrey 4 Viertel lang. 31 Touches, über 200 Scrimmage Yards, 24 Runs für 129 Yards und 2 Touchdowns. Und obendrauf noch 7 Catches für 72 Yards. Die Falcons haben es defensiv nicht geschafft, diesen Spieler irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich meine, das Ding ist ja, am Boden Christian McCaffrey nicht in den Griff zu bekommen, ist schon mal eine Sache. Ja, gerade wenn das Run-Blocking des Gegners gut ist und man immer wieder Chunk-Plays zulässt. Aber was sie teilweise, wie sie das im Passspiel gegen ihn verteidigt haben, teilweise mit 10 Mann, muss man dazu sagen. also immer und immer wieder und dann auch noch immer wieder Yards nach dem Catch. Da wollte jemand beweisen, vor allem dir, Adrian, wer der beste Back in der Liga ist. Vor allem natürlich in diesem direkten Duell gegen Bijan Robinson. Ja. Aber beeindruckende Leistung und Performance und eine, die letztendlich auch den Unterschied in diesem Spiel gemacht hat.
Kann ich mitleben. Ich meine, so nach Woche 7, Woche 8, dann ist ja so die Phase auch, wo man vielleicht auf ein paar Predictions zurückguckt und ein paar, die nicht gut gealtert sind. Wir kommen nachher noch zu einer. Ich habe es ja schon geschrieben, meine schlechteste sicher vor der Saison gewesen. Christian McCaffrey, Offensive Player of the Year. Die gefällt mir ganz gut nach Woche 7.
Ja.
Aber ja, also die Geschichte des Spiels ist für mich auf der Seite des Balls zumindest. Auf der anderen gibt es noch eine andere, aber auf der Seite des Balls, das Run-Game der Niners ist zurück. 129 Rushing Yards eben für McCaffrey als Team, 39 Runs für 174 Yards und 2 Touchdowns. Das ist ein Team, das bis vor kurzem keinen Rushing-Touchdown hatte. Ja. McCaffrey hatte bisher in keinem Spiel diese Saison 70 Rushing Yards, gestern 129. Das war überhaupt erst sein zweites Spiel diese Saison, in dem er mehr Rushing als Receiving Yards hatte. Und ganz großer Anteil eben daran, die Explosives. Niners hatten über die ersten 6 Wochen mit die wenigsten Explosives am Boden, also 10-plus-Yard-Runs. Gestern McCaffrey 7 Runs über 10-plus-Yards. Das ist für ihn auch persönliche Bestmarke für ein Spiel eingestellt. 7 Runs über 10-plus-Yards. Sie hatten fast nichts die ersten 6 Wochen. Ganz auffällig, mehr Gapski, mehr Downhill durch die Mitte. Das war eine klare Umstellung in der Offense. McCaffrey gestern allein 109 Yards und 1 Touchdown bei 15 Runs zwischen den Tackles. Der hat fast noch nie in seiner Karriere so viele Runs zwischen den Tackles gehabt in einem Spiel. Und ein Spieler, den wir hier dazu packen halten müssen, ist George Kittle. Ich hatte das in der Preview gesagt, den zurückzubekommen, das kann ihnen diese Physis im Run-Game geben, mit der du Atlantas Front Probleme bereiten kannst, was ich eben ja von den Bills letzte Woche eigentlich schon erwartet hatte. Und ich habe die Splits, pass auf, mit Kittle auf dem Feld, 28 Carries, 151 Yards, 2 Touchdowns, 1,4 Yards vor Kontakt im Schnitt. Ohne Kittel, 6 Carries, 12 Yards, minus 2,1 Yards vor Kontakt im Schnitt. Es ist natürlich eine kleine Sample Size mit 6 Carries und insgesamt ein Spiel. Aber der Unterschied war spürbar. Die hatten mehr Physis in der Front. Die sind viel mehr zwischen den Tackles gelaufen. Das war ein maßgeblicher Grund dafür, dass die auf einmal den Ball am Boden bewegen konnten. Und können wir gleich noch aufs Passing Game kommen. Das war ja ein bisschen mehr Up and Down auf jeden Fall. Aber ja, wenn du jetzt diesen Rhythmus wieder entwickelst offensiv und dann die kommende Woche dann wirklich hoffentlich Purdy und Pearsall zurückkriegst, dann reden wir halt wieder über eine Offense, wo du sagen musst, ey, das ist halt eigentlich eine Top-5-Unit.
Ja, man muss darauf hoffen, dass Purdy im Passing-Game so ein bisschen mehr einfach gibt, als eben dann so. Es waren ja nicht alles Checkdowns auf McCaffrey, muss man ja fairerweise sagen, ja, weil der natürlich auch wieder nicht nur aus dem Backfield heraus Bälle fangen durfte, sondern eben auch als Receiver sozusagen, als richtiger Receiver. Aber trotzdem im Passspiel, also Passspiel, du hast es jetzt inkonstant genannt, ich fand es über weite Strecken kaum existent, außer halt eben die Plays über McCaffrey. Ich habe es gerade schon gesagt, Kittle hatte keinen einzigen Catch. Fast die Hälfte der Passing Yards kamen auch von Christian McCaffrey, ihrem Running Back. Nur Jennings, Jawan Jennings, hatte mehr als 2 Targets und 2 Catches in dieser Offense. Da war noch Luft nach oben, aber wie ich eben halt schon gesagt habe, wenn du dann halt so eine Performance, so ein Run-Game, so eine individuelle Performance von McCaffrey am Boden und durch die Luft hast, dann kann das auch mal reichen, wenn deine Defense einen überraschenden Job macht, zu der wir gleich kommen.
Ja, genau. Also es war wirklich so, mit dem Run-Game, sie haben es halt besser hingekriegt.
Überraschend gut, meinte ich übrigens, logischerweise.
Ja, ja. Dann auch aus negativen Down-Distance-Situationen einigermaßen rauszubleiben. Also die Falcons ja auch, das hast du ja im Pass-Rush auch gemerkt. Wenn du das mal vergleichst mit dem Spiel gegen die Bills letzte Woche, wo die Falcons die auch viel mehr in schwierigen Down-Distances hatten und dann auch mit dem Pass-Rush ja viel mehr machen konnten gegen Buffalo, wo wir jetzt eigentlich sagen würden, die Bills haben eine bessere Offensive Line als die 49ers. Hier war es ja, es war der eine Sack gleich zum Start, Foreman Rush kommt durch und danach kein Sack mehr den Rest des Spiels. Jones war halt nicht so präzise, wie wir das die vergangenen Wochen von ihm gesehen haben. Ich meine, die Falcons sind eine Defense, die können enge Coverage spielen. Sie haben es gegen McCaffrey einige Male nicht geschafft, aber so auf dem Receiver-Level, würde ich sagen, haben wir auch das gegen die Bills eindrucksvoll gesehen. Die Interception von Mac Jones, ich weiß nicht, ja, wie du sie gesehen hast. Ich fand Jennings, den muss er eigentlich, da muss er aggressiver hingehen. Das war so ein bisschen.
Also ich sehe die zögerlich. Mehr bei Jennings als bei.
Mehr bei Jennings, ja.
Als bei Jones. Also Jennings hat, glaube ich, beide Hände am Ball. Oder könnte beide Hände am Ball haben. Ja. Nicht präzise, also nicht perfekt, der Wurf. Aber das geht für mich jetzt nicht auf Mac Jones.
Ja, so habe ich es auch gesehen. Also war für mich so ein, wenn er nur so ein bisschen gezögert hat, vielleicht den Linebacker im Augenwinkel sieht, nicht ganz reingeht in die Mitte und dadurch den Ball nicht fangen kann. Und Caden Ellis fängt den ab. Er hat ein paar Plays gemacht. Aber ich finde, er hat generell auch mehr verfehlt. Also das war das erste Spiel jetzt tatsächlich mit Mac Jones dieses Jahr, wo man so, fand ich, so richtig den Eindruck hatte, okay, da steht ein Backup-Quarterback drauf. Weil du hattest Spiele von ihm, du hattest das Rams-Spiel, wo er halt den Ball super verteilt und sie bewegen den Ball. Du hattest das letzte Woche, haben wir drüber gesprochen, wo er so ein bisschen mehr Purdy-like fast gespielt hat, mehr Aggressivität, aber halt auch mehr Big Plays getroffen hat. Und jetzt, das gestern war so das erste, wo ich den Eindruck hatte, ja, okay, da siehst du halt schon den Unterschied dann auch zu einem Brock Purdy. Er hat diesen Shot auf den Marcus Robinson früh im vierten Viertel, den er eigentlich super Protection hat und der unterwirft den halt kolossal. Sein wichtigster Wurf, 3. und 13, McCaffrey für einen First Down in der Red Zone. Daraus machen sie im nächsten Play den Touchdown zum 20-10. Das war quasi die Vorentscheidung in diesem Spiel. Aber ja, das war, also aus meiner Sicht könnte man sagen, zum richtigen Zeitpunkt das Run Game gefunden wahrscheinlich.
Auf der anderen Seite, ja, bei den Falcons gab es mehrere Probleme, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich finde, es gab halt zwei überraschende Performances. Die eine habe ich gerade schon angedeutet, die der 49ers Defense, vor allem die D-Line, wo wir ja vorher dachten, dass sie da so ein bisschen aufgefressen werden, von der O-Line der Falcons im Run-Blocking, aber auch gegen den Pass, dass man da ohne Bosa und Fred Warner dahinter gerade eben gegen den Run Probleme bekommt und die haben sie nicht wirklich bekommen. Also Bijan Robinson mit unter 3 Yards pro Run. Die Mitte des Feldes, trotz eben des Ausfalls von Fred Warner, war Lava für Michael Penix. Der Mann sollte eigentlich nur nach Outside Numbers werfen.
Dann, ist echt so.
Dann funktioniert diese Offense. Ja, aber alles so zwischen den Hashes, das ist dann abenteuerlich. Das habe ich letzte Woche schon, glaube ich, genauso gesagt. Aber trotzdem dachten wir ja halt, dass sie da deutlich mehr machen können. Und das fand ich überraschend. Also die O-Line hatte überraschend eben Probleme mit der Defensive Line, was ich so nicht hab kommen sehen. Und dann ist das halt gegen ein so gut gecoachtes Team wie es die 49ers nun mal auf beiden Seiten des Balls sind, zu wenig.
Es hat sich das ganze Spiel aber auch unrund angefühlt, weil die Niners halt wirklich überraschend viel Druck gemacht haben. Also, ich meine, gleich beim ersten Drive wird er bei Second und bei Third Down, also Panics, von seinem Spot wegbewegt. Einmal verfehlt er London tief, beim zweiten trifft er Bijan, aber der ist zu kurz für einen First Down. Und das war die Story des Spiels auf der Seite. Die Niners haben das wahnsinnig gut gemacht, fand ich. Panics ist kein Quarterback, der sich wohlfühlt, wenn er von seinem Spot wegbewegt wird. Und das haben die Niners, fand ich, das ganze Spiel über rausgekitzelt. Und selbst wenn es nicht so direkt der Quick-Pressure war, dann haben sie halt mal eine Seite überladen, haben ihn nicht aus der Mitte der Pocket operieren lassen, auch wenn es kein direkter Druck war, aber er musste ein paar Schritte zur Seite machen. Der erste Red Zone Drive der Falcons endet ja auch bei Dritter und Vier mit einem Niners-Sack, mit dem Four-Man-Rush. Bei Dritter und Sieben, direkt nach der Mac-Jones-Interception, zeigen sie wieder einen Blitz, bringen dieses Mal auch Pressure, kommt frei durch. Panics muss den schnell loswerden und der Ball landet im Nichts. Der Strip-Sack, Bryce Huff, ganz weit außen aufgestellt, schlägt den Right Tackle einfach sofort, erwischt Panics. Also da war zum einen so viel Feuer in der Defense drin, aber es war auch, die hatten halt wirklich einen Plan, wie sie die gerade auch Panics von seinem Spot wegbewegen. Ich fand das mit dem Run-Game dann fast noch überraschender, weil da dachte ich eigentlich, dass die Falcons einen klaren Zugriff einfach kriegen. Und da haben sie auch wirklich viele Plays gemacht. Bijan im Backfield gestoppt, generell viele, viele Plays auch, wo sie Verteidiger durch Gaps schießen, ins Backfield kommen. Und das war dann so ein, also, es ist so ein bisschen mein Problem halt, dass ich mit Atlanta habe. Wenn ich, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich dieser Offense vertrauen kann. Weil sie haben Spiele wie gegen Buffalo am Montag, wo sie den Ball am Boden echt gut bewegen, da so ein bisschen machen, was sie wollen. Und dann sieht es super aus. Und das Spiel gegen Washington vor der Bye, da war das Passing-Game auch viel runder. Ich fand, es gab auch gestern wieder so diese Momente, wo du mit Panics den Eindruck hattest, okay, der Ball ist on time raus, dann setzt er diese Strikes dann auch mal über die Mitte des Feldes in enge Fenster. Das waren so die positiven Dinge, die wir auch zum Teil noch letzte Woche gesehen haben, die wir vor allem gegen Washington gesehen haben. Aber wenn du ihnen das Run-Game ein bisschen wegnehmen kannst und wenn du Panics von seinem Spot wegbewegst, dann kommt da nicht viel offensiv. Und ich meine, jetzt so ein Spiel gegen diese Version, jetzt personell gesprochen, der Niners-Defense, laufen den Ball 20 Mal für 62 Yards, kein Run über 10 Yards, kein Rhythmus offensiv. Ich meine, auch von den Drives her, die haben im ganzen Spiel, haben die, ich glaube, 61-Yard-Drive hatten sie. Das war der zum Field-Goal, früh im zweiten Viertel. Und sonst keiner aber mehr als 48, weil der Touchdown-Drive, der war ja der einzige andere Scoring-Drive, der beginnt ja schon an der gegnerischen 48 nach dem langen Kickoff-Return von Agnew. Also auch da jetzt keine, du hattest eigentlich auch nie so dieses, okay, da ist mal so ein richtiger, so mal zwei, drei Drives, wo sie mal 10 Plays aneinander kriegen und das wirklich sich rund anfühlt. Das gab es eigentlich nie in dem Spiel. Und das war also für mich, neben dem Run-Game der Niners, war das die Story des Spiels. Wie häufig sie Panics von seinem Spot wegbewegen konnten, wie häufig sie Druck machen konnten und wie wenig Atlanta letztlich im Run-Game machen konnte.
Dazu muss man sagen, es gab auch noch wieder weitere Verletzte bei den 49ers. Ne? Also Starting Center Jack Brendel musste raus, Corner Renardo Green musste raus, beide in der ersten Halbzeit. Beide, soweit ich weiß, nicht wiedergekommen in diesem Spiel. Da muss man ein Auge drauf haben. Aber irgendwie schaffen es die 49ers trotzdem, ja, nicht nur konkurrenzfähig zu bleiben. Ja. Ich meine, ja, die Offense war wieder etwas fitter, aber die Defense ja nicht. Und trotzdem zeigen sie dann so einen guten Auftritt. Das ist schon beeindruckend.
Gut gecoachtes Team. Also kann man wirklich nicht viel anderes sagen, als das ist ein wahnsinnig gut gecoachtes Team. Und du siehst halt, gerade dieses Jahr, ich meine, wir haben es letzte Woche viel auch drüber gehabt, über Teams, die vielleicht enttäuschen. Du siehst halt einen riesen Unterschied zwischen Teams, die wirklich gut gecoacht sind, die verstehen, wie du halt auch mit geschwächtem Personal den Ball offensiv bewegst oder defensiv halt eben die zwei, drei Sachen machst, die du vielleicht in dem Matchup brauchst. Das ist natürlich schwer, über die ganze Saison aufrechtzuhalten. Aber na, schauen wir mal bei den Niners. Jetzt gewinnen sie, das ist ein super wichtiges Spiel, vielleicht auch eventuell noch im Wildcard-Rennen. Hast jetzt mal einen direkten Tiebreaker gegen ein anderes Team, das auch eine Wildcard vielleicht anpeilt in der NFC. Wer weiß, wenn die Offense in drei Wochen eine Top-5-Unit wieder ist, was sie, glaube ich, sein kann, mal schauen, was sie dann defensiv jede Woche hinkriegen.
Ja, und Stichwort gut gecoachtes Team, beziehungsweise eben nicht gut gecoacht. Die Falcons haben dann in einem kritischen Moment 10 Spieler der Defense auf dem Feld und Christian McCaffrey macht 17 Yards durch die Luft. Das ist dann
das
eben auch
ist nicht
so
ideal,
ein
Vor allem, wenn dein Head Coach eine Mischung aus CEO und irgendwie Defense ist.
Ja. Kommen wir zum unterhaltsamsten Spiel des gestrigen Abends. Die Denver Broncos gegen die New York Giants. Meine erste Notiz, die ich mir gemacht habe nach diesem Spiel, war oder ist, was war das denn? Was habe ich hier gesehen? Was war das zum Henker?
Fair.
1602 Mal haben in der NFL Teams gewonnen, in Folge gewonnen, die mit mindestens 18 Punkten in den letzten 6 Minuten geführt haben. 1602 Mal in Folge. Bis gestern. Das war ein Spiel, wo ein Team quasi das gesamte Spiel über besser war, quasi das gesamte Spiel über in Führung war. Das andere Team hatte bis zum Start des vierten Viertels nicht einen Punkt auf dem Scoreboard, liegt mit 0-19 hinten und gewinnt am Ende trotzdem. Die Broncos gewinnen dieses Spiel mit einem absurden Comeback mit 33-32.
33 Punkte im vierten Viertel für Denver. Die meisten Punkte für ein Team im vierten Viertel, das davor keine Punkte gemacht hatte in dem Spiel, in der NFL-Geschichte. Hat es noch nie gegeben. Win Probability, hast du das gesehen, die Zahl?
Also, lass uns, ich habe eine Win Probability mit dabei, aber ich glaube, wir müssen, vor allem für alle, die das Spiel vielleicht noch nicht gesehen haben.
Viertel, ja.
Na, ich würde sogar die Chronologie des Chaos bei 5 Minuten vor Ende anfangen. Wir können dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber nur mal einmal das Ende des Spiels, weil es war ja nicht einfach nur ein Comeback und da kommt ein Team von einem 0-19 zurück und gewinnt am Ende, sondern da ist ja noch viel mehr passiert. Das war ein unglaublich wildes Ende von einem ansonsten sehr langwierigen Spiel, ehrlicherweise. Also, ich habe mich mehrfach dabei erwischt, wo ich gedacht habe, was zäh hier, ey. Das habe ich anders erwartet. Jackson Dart holt die Broncos mit rund 5 Minuten vor dem Ende nämlich wieder zurück ins Spiel mit einer üblen Interception, wo der Defender einfach 5 Yards vor ihm steht und er wirft ihm den Ball einfach zu.
Ja, ich glaube, das Problem da war der, also da, er geht ja so durch die Pocket vertikal und dann liegt da ein Spieler vor ihm und ich glaube, er kann halt gar nicht in den Wurf reingehen und er versucht den, so wie ich das interpretiere, versucht er den von sich aus gesehen links an dem Verteidiger vorbeizuwerfen, weil hinter dem eine Crossing Route läuft, aber weil er halt überhaupt keine Base hat beim Wurf, also so halb in der Luft hängt, kriegt er nicht die Power in den Wurf. Das ist ja trotzdem nicht die idealste Entscheidung in dem Moment.
Er hat ihn vielleicht nicht übersehen. Genau. Das macht es etwas besser, aber es macht halt die Entscheidung nicht besser, diesen Ball zu werfen, wenn du nicht sicherstellen kannst, dass du eine gute Base hast. Letztendlich ist es auch wurscht, weil dadurch kommen die Broncos irgendwie wieder in das Spiel. Für mich so ein Momentum-Shift halt in diesem Spiel auch gefühlt. So ab dem Moment hat man geglaubt, okay, vielleicht geht hier doch noch was, weil die können das kurze Feld dann nutzen, machen einen Touchdown. Und stoppen die Giants dann auch mit einem 3-and-out. Die Broncos scoren nochmal. Allerdings viel zu schnell, muss man dazu sagen. Gut, die Giants hatten auch ein paar Timeouts, aber trotzdem, sie lassen 1 Minute 51 auf der Uhr. Und da habe ich gedacht, das war zu früh. Ich habe sogar laut gesagt, alleine guckend, das war zu schnell. Das ist noch zu viel Zeit. Und es war auch zu viel Zeit. Die Giants haben ein bisschen Glück gebraucht, haben ein paar Penalties gebraucht, um übers Feld zu kommen. Und vor allem dann auch direkt vor die Endzone zu kommen, aber dann Jackson Dart mit einem Rushing-Touchdown. Und es sieht so aus, als hätte er seinen Fehler mit der Interception wieder gut gemacht. Aber dann gibt es den zweiten Mist-PAT in diesem Spiel für die Giants. Und das sorgt am Ende dafür, dass sie, also wäre es ein Mist-PAT direkt danach gewesen, hätte ein Field Goal nur ausgeglichen. Und wenn sie 3 Punkte vorne gewesen, aber mit dem Mist-PAT schon früher im Spiel, war man nur 2 Punkte vorne.
Und muss man ja noch dazu sagen, dadurch, dass sie den ersten Extrapunkt da schon früh im Spiel verschossen haben, gehen sie ja später für 2, kriegen das nicht.
Ja, ja.
Das heißt, eigentlich fehlen denen sogar 3 Punkte auf dem Board, weil der Kicker halt die Extrapunkte nicht trifft.
Ja, das ist super bitter. Und die Siegwahrscheinlichkeit mit knapp 40 Sekunden vor Ende lag bei 89%. Hast du noch eine bessere Zahl?
Ich habe noch eine bessere Zahl. 6 Minuten 38 vor Ende des Spiels war die Win-Probability für die Broncos 0,7%. Das ist damit das unwahrscheinlichste Comeback der Saison und seit Next Gen das erhebt, also seit 2016, Platz 8 All-Time für Comeback-Siege.
Ja, gut, das sind halt noch 6 Minuten. Ich finde 40 Sekunden und was ist das?
Fair.
11% ist auch verdammt wenig. Aber, und dann wird's ja, das meine ich mir, das ist nicht einfach nur ein Comeback-Sieg, weil dann wird's ja nochmal wieder kurios. Ja. Dann kommt der Ball irgendwie über 29 Yards zu Marvin Mims, auch wenn wir, glaube ich, alle glauben, dass der Ball nicht zu ihm sollte, sondern zu Cortland Sutton, oder siehst du das anders?
Ja, Nee, war auf jeden Fall mein Gedanke. Ich meine, das ist so eine Szene, die würde ich gerne mal im All-22 sehen. Ja. Aber es war auf jeden Fall mein Gedanke, ja.
Dann schafft es Brian Burns von den Giants nicht rechtzeitig zurück auf seine Seite des Balls, weil die Broncos das natürlich so schnell wie möglich das nächste Play starten wollen. Das sind nochmal 5 Yards. Und dann gibt es noch ein langes Passing-Play auf Cortland Sutton. Und mit 3 Sekunden vor dem Ende spiked Bo Nix den Ball. Und man hat ein relativ einfaches Game-Winning-Field-Goal, das man dann auch verwertet. Es war wirklich wild, aber was nehmen wir denn aus diesem wilden Spiel mit? Also ich meine, wir können gleich über die Broncos sprechen, weil ich glaube, da darf man nicht die Fehler machen und da jetzt zu zufrieden drauf zu schauen. Es war einfach viel
auf
Chaos am Ende.
Auf keinen Fall. Lass uns die Broncos vielleicht erst, weil wir jetzt so gerade schön den Game-Winning-Drive hatten, lass uns vielleicht die Broncos sogar zuerst machen. Weil das habe ich mir natürlich genauso aufgeschrieben. Also wir versuchen ja schon auch hier immer viel Kontext in solche Analysen reinzupacken. Das ist ja irgendwo auch unser Anspruch. Deswegen sagen wir auch immer jeden Montag, wir gucken uns Spiele an, die wir wirklich, oder wir analysieren Spiele, die wir ausführlich gesehen haben. Wir wollen wirklich auch versuchen, möglichst viel dazu beachten.
Ja.
Und so beeindruckend dieses letzte Viertel war, es nimmt ja die 3 Viertel davor nicht weg. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also ich wusste, was passiert in dem Spiel natürlich. Du wusstest, glaube ich, nicht. Du hast ja das Ergebnis vorher wahrscheinlich nicht gesehen. Oder hast zumindest hast es quasi blind geguckt. Ich wusste, was passiert in dem 4. Viertel, Boxscore-mäßig. Und als ich es angeschaut habe, ich bin so oft zurückgegangen, hab Plays nochmal geguckt, hab nochmal, selbst teilweise nochmal so einen Drive nochmal zurückgespult und nochmal die so nacheinander, wirklich schnell nacheinander angeguckt. Und selbst da gab es für mich wirklich kaum einen Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt klickt die Offense, jetzt läuft's richtig rund. Weil da waren immer noch abgewehrte Pässe an der Line. Ja. Bo Nix, der mehrere Dinger verfehlt. Ich meine, er hat mehr am Boden halt gemacht. Der eine Scramble, dann der Touchdown zum 30-26, das war ein designter Quarterback-Run. Ich glaube, das tut der Offense gut. Das sollten sie mehr machen. Er hat immer noch echt mehrere Bälle, auch, die er eigentlich treffen sollte, nicht getroffen. Aber er trifft halt dann auch ein paar dieser Big Plays.
Fairerweise muss man aber auch sagen, er hatte das ganze Spiel über auch so ein paar Drops. Also die jetzt.
Er hatte mehrere Drops, auf jeden Fall.
Also die nicht. Auf jeden Fall. Also teilweise welche, die zu 100% auf den Receiver gehen oder den Passcatcher gehen. Aber manche auch, wo es so eine Mischung war, ein bisschen ungenau. Aber die kann man auch mal fangen an einem guten Tag.
Auf jeden Fall. Ich komme gleich noch zu den Fehlern. Weil da habe ich mir einiges aufgeschrieben. Aber selbst der Touchdown-Drive, der erste, wo sie dann endlich mal Punkte aufs Board bringen, und übrigens ja auch hier Unterschied, ne? Broncos bei den ersten beiden Touchdown-Drives kriegen ihre Two-Point-Conversions, deswegen kommen sie überhaupt da so direkt ran. Also das waren wichtige Plays, PATs auf der einen Seite, Two-Point-Conversions auf der anderen Seite. Aber selbst bei diesem ersten Scoring-Drive, first and goal, wirft er den Ball zum Defensive Tackle, der den fast abfängt. Und der Touchdown danach, also der Touchdown, der dann passiert, der erste, ist ja komplett lucky. Also Nix wirft den in Traffic, der wird in die Luft hochgeblockt und der Abpraller landet bei Troy Franklin zum Touchdown. Also das war ja ein völliger Glückstouchdown.
Gut, das gleicht sich aus direkt hinterher, weil die Giants genauso einen Play haben.
Genau, auch das Teil dieser verrückten Geschichte in dem Spiel. Aber jetzt mal, also jetzt, wenn wir nur auf die Broncos Offense gucken, ich hatte selbst in diesem 4. Viertel, wo sie 33 Punkte machen, selten den Eindruck, das ist jetzt so eine Offense, wo sie einfach völlig explodieren, jetzt der Knoten geplatzt. Und das führt also zu der Frage, was du gesagt hast, was macht man mit so einem Spiel aus Broncos Sicht? Es ist ja so ein bisschen wie das Eagles-Spiel für Denver, nur noch 3-4 Stufen absurder dann in Summe, wo sie auch ganz spät es dann auf einmal drehen. Punkt 1, es ist beeindruckend, wie sie das im 4. Viertel hinkriegen. In jeder Hinsicht, auch die kreierten Plays, sie haben die Big Plays so, ne? Aber die 3 Viertel davor, die waren ja wirklich bad. Die wurden Mitte des 3. Viertels ausgebuht von ihren Fans. Die ersten 8 Drives, da war einer dabei mit mehr als 21 Yards Raumgewinn. Und der endet in einem Turnover on Downs vor der Goal-Line, wo zuerst die Giants den Crosser wegnehmen bei einem Play-Action-Rollout. Und dann sind sie kurz vor der Endzone und das war, glaube ich, ein Pass dann ins Backfield sogar zu Sutton bei Fourth Down, den die Giants halt komplett zerstören. Ja. Nix, der Bälle hoch in Traffic wirft, der Receiver mehrfach überwirft, der ungenau ist, der Sacks kassiert hat, den einen Sack, den er kassiert hat, bei dem Rollout von Brian Burns, wo er den Ball, wo sein normalerweise immer offener Read auf einmal nicht da ist, und statt den Ball wegzuwerfen, rennt er einfach in Brian Burns rein. Und dann fairerweise auf der anderen Seite, was du gerade schon gesagt hast, er hätte Mitte zweites Viertel, hätte er einen langen Touchdown auf Mims haben können, den verteidigt Cordell Flott super, er hat einen Drop von Franklin beim Opening Drive in der zweiten Hälfte. Es war wahrscheinlich Nicks bester Wurf bis dato. Dann aber im Gegenzug 2 Plays später hat der Franklin Downfield bei einem Rollout und überwirft den komplett. Bisschen später fumbelt er einen Zone Read, wo er den Ball zurückzieht, hat Glück, dass er den zurückbekommt. Zwei Plays später droppt Evan Ingram den Ball. Also super, super viele Fehler. Und wir hatten das ja nach dem Jets-Spiel so ein bisschen gesagt, dass wir sehen wollen, dass sie die Offense vielleicht mehr öffnen. Und ich fand halt ehrlicherweise, das war über den Großteil der ersten drei Viertel in dem Spiel nicht der Fall. Also das war halt wieder super viel Kurzpässe, diese Pässe ins Backfield Richtung Sideline, Screens. Und wenn sie dann den Ball nicht gut laufen, dann bewegen sie den Ball halt auch nicht. Und dann gehen sie schnell vom Feld runter. Und das waren im Prinzip die ersten drei Viertel. Die Giants saßen gut auf diesem ganzen kurzen Kram. Diese Sachen in die Flat und diese kurzen Rollouts, das haben sie sehr gut weggenommen. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Takeaway, wenn man das aus Broncos Sicht, wenn man das Positive mitnehmen möchte, was können wir konservieren, was können wir mitnehmen? Ein bisschen mehr die Offense zu öffnen, ein bisschen mehr das Quarterback-Run-Game einzubauen, ein bisschen mehr, ne, wenn sie in diese Aufholjagd-Modus, ja. Kommen, dann ist ja nichts nicht schlecht, wenn er vertikal attackieren kann. Also weggehen von diesem, so ein bisschen diese Drew Brees-Offense, wir verteilen den Ball mit 100 Würfen underneath und horizontal, sondern pack mehr Quarterback-Run-Game rein, lass den ein bisschen vertikaler attackieren. Ich meine, ja, fairerweise haben wir das noch nicht über ein volles Spiel von ihm jetzt gesehen,
ja,
dieses Jahr.
Also vielleicht geht
es
sagen.
Auch, genau, vielleicht geht es kolossal schief, das kann passieren. Aber wenn er das dann nicht hinkriegt, okay, dann ist er halt nicht dein Guy. Aber du musst es mehr versuchen, weil das, was sie jetzt sieben Viertel quasi gemacht haben, also Jets-Spiel und die ersten drei Viertel gestern, und was wir auch die Wochen davor schon regelmäßig gesehen haben, das ist einfach keine Offense, die funktioniert.
Nee, also es ist halt eine ganz ungünstige Mischung, wenn du versuchst, mit quickem Kurzpassspiel übers Feld zu kommen, aber alles, was schnell ist, entweder der Gegner gut wegnimmt oder dein Quarterback nicht umsetzt oder umsetzen
oder
kann.
Oder Drops noch dazukommen, genau.
Drops, dann die Screens, was ja super wichtig eigentlich sein sollte für die Broncos, die alle nicht funktionieren, weil ich finde, das größte Problem ist hier das Blocking der Receiver oder generell der Vorblocker oder auf jeden Fall meistens nicht das Problem oder nicht der Fehler der Passcatcher.
Auch da sitzen halt Defenses einfach drauf. Das haben wir jetzt gegen Jets schon gesehen, das haben wir gestern auch wieder gesehen. Weil Defenses es ja jetzt auch wissen, okay, die wollen den Ball, also ohne Übertreibung halt 12, 15 Mal kurz in die Flat, Rollout kurz in die Flat, Screens werfen. Ja, okay, dann irgendwann fangen Defenses das halt an, sehr, sehr aggressiv zu spielen.
Ja, und dann ist aber worauf ich hinaus will mit der ungünstigen Mischung, wenn dann dein Quarterback tief ungenau ist, und das war er jetzt häufig in den letzten Spielen.
Ja.
Das ist halt eine Mischung, die dann nicht, also wie bewegst du dann den Ball konstant und auch so, dass du es irgendwie nachhaltig wiederholen kannst. Da würde ich schon sehr, sehr kritisch drauf gucken bei den Broncos, weil du siehst
auf jeden Fall
in diesem vierten Viertel, wie es gehen kann. Gleichzeitig hatte ich schon das Gefühl, dass die Giants haben sich in die Hose gemacht. Die haben sich in die Hose gemacht, die haben das Wegslippen sehen durch ihre Hände. Und wie gesagt, Jackson Dart, und da können wir auf die andere Seite kommen, Jackson Dart hat ja über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, beziehungsweise ich war sehr überrascht davon, wie gut sie den Ball am Boden bewegen können, wie gut sie ihn überhaupt konstant bewegen können. Ich meine, die sind jetzt nicht davongelaufen, hatten auch immer mal wieder so ihre Probleme. Aber ich fand trotzdem die Run-Defense der Broncos überraschend schwach hier. Und aber trotzdem fand ich vieles von Jackson Dart positiv, die ersten drei Viertel. Ich fand Pocket-Movement häufig richtig gut. Dann das, was wir kritisiert haben, nicht einfach immer blind in irgendwelche Leute reinrennen. Generell wirkte das sehr kontrolliert, auch der Umgang mit dem Ball, dass er den Ball nicht so in Gefahr bringt. Eigentlich gut. Und dann halt dieser eine Fehler, über den wir gerade schon gesprochen haben, und plötzlich geht es komplett dahin. Und dann, finde ich, hat man auch defensiv gemerkt, dass die einfach nur Schiss hatten, dieses Spiel noch zu verlieren.
Ja, an irgendeinem Punkt natürlich dann auch ein Spiel, was sehr intensiv wurde und wo du auch dann wo dann häufiger auch mehr so diese Crunch-Time-Momente hast und dann einzelne Fehler halt extrem kritisch natürlich sind. Die Interception war natürlich ein Knackpunkt, weil ich meine, also die 33 Punkte von Denver im vierten Viertel sind die Story. Aber häufig ist es ja so, wenn es so eine verrückte Aufholjagd gibt, dass die gegnerische Offense, also die führende Offense quasi, nichts mehr macht und dadurch das Spiel kippt. Die Giants hatten selbst zwei Touchdowns im vierten Viertel.
Ja, ja.
Also es ist ja nicht so, dass die offensiv irgendwie völlig eingeschlafen werden. Inklusive ja den zum 32-30, hast du ja gerade schon gesagt, der halt eigentlich der Game-Winner sein muss. Aber verschossene PATs leider halt wirklich ein großes Thema waren in dem Spiel für die Giants. Und die Interception ist trotzdem also das Ding, wo sie es also der Knackpunkt wahrscheinlich in dem Spiel, weil das eben den Broncos ja diesen einen Drive dann gibt mit kurzem Feld. Wo sie halt in vier Plays unter einer Minute scoren, den hat Denver gebraucht, um das überhaupt, dieses Comeback hinlegen zu können. Und das war, ja, wir haben es jetzt ja schon besprochen, das war halt ein übles Ding letztlich. Dritter und fünf, geht durch die Pocket und wirft ihn dann eben aus einer, quasi ohne Plattform, zum Linebacker. Beim nächsten Drive hat er Wandale Robinson tief bei dritter und acht und überwirft ihn. Das wäre ein Big Play gewesen. Da hätten sie mit dem Drive vielleicht sogar schon die Führung über die Zeit spielen können, weil Denver hatte keine Timeouts mehr an dem Punkt. Also da, das war noch so eine andere verpasste Gelegenheit. Und dann beim nächsten Drive konverten sie 4. und 19. Ja, mit dem Ding auf Wandale Robinson plus ein Late-Hit gegen den Quarterback. Kriegen da den Drive, halten da den Drive am Leben. Beim nächsten Play direkt muss es eigentlich die Game-Ending-Interception sein, weil Dart den tief über die Mitte in Double-Coverage wirft. Und zwei Broncos-Verteidiger hauen sich quasi gegenseitig um. Das führt mich so ein bisschen zu dem Punkt auch.
Und dann gab es ja noch einen.
Es gab noch einen, ja.
Richtung Endzone.
Nee, das war der, genau. Das war der, den ich meinte, wo er in quasi in Double Coverage.
Ja, ich meine, gab es nicht noch einen Richtung Sideline? Oder kriege ich da gerade was durcheinander? Ist auch egal. Aber ja, ich weiß, welche Situation du meinst, wo die sich komplett umnieten.
Richtig, und dann wäre ja Game Over gewesen. Also wenn einer von denen den abfängt, dann ist es halt Game Over. Und das führt mich so ein bisschen auch zu dem Punkt. Die Offense ist halt immer noch eine Achterbahn. Also auch gestern, Dart hat ja gerade mal 45% von seinen Pässen angebracht. Aber halt drei Touchdowns, mehrere Big Plays, war sehr gut gegen den Blitz gestern, 8 von 14, 193 Yards, zwei Touchdowns und eben diese Interception. Hat er gegen den Blitz gemacht, er hat ein paar tolle Bälle gehabt, der auf Wandale Robinson mit der ersten Viertel, wo er Druck kriegt, nach rechts rausgeht, einen sensationellen Ball über den Linebacker auf Robinson wirft, hat später ein, zwei auf Bellinger gehabt. Der Touchdown auf Bellinger für 44 Yards, da ist er komplett offen. Aber einen großen Unterschied, ich habe diese Spiele direkt nacheinander geguckt, Sunday Night Game und dann das hier. Und ich fand, das war so ein merklicher Unterschied zu sehen, wie Michael Penix struggelt, wenn er von seinem Spot wegbewegt wird, und wie comfortable Dart ist, wenn er von seinem Spot wegbewegt ist. Da ist ein riesen Unterschied zwischen den beiden. Auf der anderen Seite hat er definitiv noch diese Accuracy-Sprays drin, wo er auch so ein bisschen mal den Ball halt mal ein bisschen überall hinwirft, mal springt er hoch beim Wurf und der Ball landet sonst irgendwo. Aber natürlich war es auch manchmal super schneller Druck einfach von dieser Broncos-Defense. Ich meine, es ist so ein Spiel, ich finde es auf beiden Seiten echt so ein bisschen tricky. Bei den Broncos kann ich zumindest sagen, fangt an, die Offense mehr zu öffnen. Die Basis, der Floor für die Offense muss das Run-Game mit dem Quarterback-Run-Game sein, in meinen Augen. Und wenn sie dann darauf aufbauen, die Shot-Plays kriegen, glaube ich, wird die Offense viel runder aussehen als das, was sie aktuell im Passing-Game versuchen. Und bei den Giants würde ich das Positive mitnehmen. Sie haben hier den Ball gegen vielleicht die beste Defense in der NFL wirklich gut bewegt, alles in allem. Sie haben wieder Big Plays bekommen. Der Quarterback hat wieder Big Plays kreiert. Sie haben freie Receiver geschemt gegen eine Secondary, wo du das nicht unbedingt erwarten kannst. Also da schon einiges Positive. Natürlich ist es sehr, sehr bitter, dieses Spiel so zu verlieren, weil halt gerade eben mit den verschossenen Extrapunkten mehr drin war und mehr möglich war. Und fairerweise dann, um es komplett zu machen, du hast ja auch schon gesagt, der Touchdown bei dritter und 17, der Wandale Robinson durch die Hände rutscht und Theo Johnson dann, der quasi in die andere Richtung unterwegs ist, dann den halt sich schnappt und wegrennt zum Touchdown. Das war natürlich auch großes Glück. Also das Spiel hatte einfach unfassbar viele solche Momente auch.
Sorgt aber dafür, dass die Giants halt jetzt 2-5 stehen, die Broncos 5-2. Die Teams fühlen sich deutlich näher an, als die Records das vermuten lassen. Lass uns noch eben über die Minnesota Vikings sprechen. Die haben verloren gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles gewinnen mit 28-22. Und was haben wir gemeckert über die Eagles offensiv vor allem, über Jalen Hurts, der bisher nicht einmal über 280 Passing Yards hatte. Gestern 326 und 3 Passing Touchdowns. Die Freude ist groß. Die Hilfe, die freundliche Mithilfe der Vikings Secondary war auch groß in manchen Plays. Aber so hat man die dritte Niederlage in Folge abgewendet und damit auch so ein bisschen die, ja, etwas größere Krise wahrscheinlich. Ist da offensiv wieder alles gut bei den Eagles oder guckst du da vielleicht etwas kritischer drauf?
Das Run-Game ist halt immer noch missing. Da ist ja gar nichts. Das waren gestern wieder 18 für 44, für 2,4 Yards im Schnitt für Barkley. Kein Run über 10 Yards. Barkley musste kurz raus, auch verletzt im Spiel, aber kam dann wieder. Es war ein bisschen wie gegen die Giants. Früh im Spiel so 2-3 Runs, wo man dachte, vielleicht geht da so ein bisschen was. Auch, komme ich gleich noch zu, Under-Center-Run-Game mal ein bisschen eingebaut, positiv. Und dann schläft es halt wieder komplett ein. Und da hast du wieder so dieses dann auch analog dazu, kleineres Thema, über das wir viel schon gesprochen haben. einfach viele Plays, bei denen alle Routes, also im Passing-Game jetzt, bei dem alle Routes irgendwie isoliert stattfinden, nichts offen ist und dann irgendwann die Protection einbricht, die ich insgesamt gut fand gestern, die Protection bei den Eagles. Aber wenn halt, und das ist keine Kritik an Hurts, sondern wenn halt der Quarterback nach 3 Sekunden einfach keinen offenen Receiver hat, keinen einzigen, ja, dann ist es halt irgendwie tough. Sie hatten den Opening-Drive-Touchdown mit zu AJ Brown, der ja aber auch schon improvisiert war, also wo Jalen Hurts das dann super dirigiert und sagt, hey, geh tief. Das ist halt ein Big Play, das letztlich Quarterback und Receiver kreieren. Und sonst wieder erste Halbzeit. Also die Eagles halt, das ist ja immer so das Ding. Eine Halbzeit kriegen sie einfach nicht gebacken. Erste Halbzeit, ansonsten 4 Drives, 3x 3 and out. Und der 4. war der dann direkt vor der Halbzeit, wo sie mit 4 Plays nicht mehr in Field Goal Range kommen. Da muss man, finde ich, jetzt hier Hurts zumindest mal hervorheben. Weil Run Game ist immer noch ein Problem. Auch die Line im Run Blocking definitiv schlechter als letztes Jahr, haben wir viel drüber gesprochen. Aber sie haben ihre Explosives im Passing Game hier gefunden. Ja. Und das war zum Teil Under Center Play Action, was vielleicht sogar der wichtigste Takeaway aus diesem Spiel ist für Philadelphia, dass sie das endlich mal ein bisschen eingebaut haben. Also Eagles, so nur fürs Verständnis, sind ja sehr, sehr viel in der Shotgun, wollen natürlich das Quarterback-Run-Game auch haben. Ist schwieriger da in bestimmte Play-Action-Looks zu kommen und diese Shot-Plays gerade hinzukriegen, die andere Offenses, denkt an die Bucks und die Seahawks und die Lions und solche Teams, die kriegen. Das war hier endlich mal drin. Und von Hurts individuell war es ohne Frage sein bestes Saisonspiel, trotz dem, was dann in der ersten Hälfte mal wieder nicht so geklappt hat, offensiv insgesamt. Hier in der zweiten Halbzeit war ja auch jetzt nicht so ein Spiel wie gegen die Rams, wo sie krass aufholen mussten, sondern sie haben geführt, 14-6 zur Pause, weil Carson Wentz ihnen einen geschenkt hat. Und dann hast du halt diese Masse an Big Plays einfach. Also der Touchdown auf AJ Brown bei Fourth Down Opening Drive, habe ich gerade schon gesagt, ist eigentlich eine kurze Route von Brown. Der Hurts sieht aber, dass hinter ihm ein riesiger Raum aufgeht, dirigiert Brown, dass er tief gehen soll und legt ihn dann tief auf ihn zum Touchdown. Der 79-Yard-Touchdown auf Devonta Smith im dritten Viertel, das war an der Center-Play-Action und da bekommen sie den Shot halt mal. Und Smith läuft Rodgers dann mit einem Double-Move weg, Hurts trifft den perfekt. Ich habe die Stat gesehen, die Eagles hatten laut True Media 0 Passing Yards bei Under Center-Play-Action über die ersten 6 Wochen der Saison. Und hier haben wir dann mal sowas, 79-Yard-Touchdown. Ja. Insgesamt 4 Mal haben sie es gemacht gestern, 121 Yards, 1 Touchdown, 4 von 4. Bei Under Center Play Action in dem Spiel. Das war ganz klar etwas, das ich jetzt mehr sehen will von dieser Offense, ja, dass sie sich da mehr anpassen. Du hast den 26-Yard-Touchdown auf Brown, wo er Byron Murphy schlägt. Den legt Hurts gut rein. Dann davor noch der auf Smith bei 3. und 15, spät im dritten Viertel, wo er aus der Pocket kommt, nach links rausrollt, den aber noch sauber Downfield kriegt. Er hat die Comeback-Round zu Brown bei 3. und 15, wo er nach rechts aus der Pocket geht im 4. Viertel. Und natürlich Krone obendrauf, 3. und 9. Es ist ein 6-Punkte-Spiel an dem Punkt. 1:45 noch auf der Uhr. Vikings bringen den Blitz. Er geht tief auf Brown. Das war so ein bisschen Vintage Hurts auf AJ Brown. Shot, Double Move gegen 1 gegen 1 Coverage. 45 Yards. Deckel drauf auf das Spiel. Am Ende.
Da hat der Verteidiger aber auch sehr hart gebissen und alles hinter ihm aufgegeben.
Absolut. Ja, weil sie halt auch den Blitz bringen, sie spielen es aggressiv, sie erwarten einen schnellen Ball. Das ist genau das, wo du diesen Double-Move sehen willst.
Also, der Ball kam schnell, das muss man, finde ich, an der Stelle sagen. Der Ball wurde geworfen.
Ja, genau. Ich aber glaube, nicht erwartet, dass er tief geht. Genau.
Gefühlt 2 Sekunden, bevor AJ Brown das erste Mal seinen Kopf gedreht hat. So, also, er war lange in der Luft, der Ball war auch schnell raus, aber er ging halt trotzdem tief.
Genau, also
sehr
auch
gut
das ist super,
mit Antizipationen platziert.
Genau. Und am Ende 5 von 5 Jalen Hurts. Für 216 Yards, 3 Touchdowns bei Pässen, die 20 plus Yards downfield gegangen sind. Der hat über die ersten 6 Spiele 11 Completions und 2 Touchdowns bei solchen Pässen. Gestern 5 und 3 Touchdowns.
Aber
das ist halt wirklich, die Offense hat sich in dem Sinne mal runder angefühlt, dass sie endlich ein bisschen auch variiert haben, wie sie versuchen, ihre Shotplays zu bekommen. Es ist halt immer noch ein Problem, dass sie den Ball nicht laufen können.
Eben.
Und ich will da müssen
drauf
sie jetzt als nächstes Antworten finden.
Genau, da habe ich nämlich drauf angespielt. Deswegen meine zynische Einleitung mit ist alles wieder gut, weil das Spiel hätte nicht so eng werden müssen, bin ich der Meinung. Weil die Eagles hätten es eigentlich wegkontrollieren können, bin ich der Meinung, wenn sie den Ball besser am Boden hätten bewegen können. Sehr viel Konjunktiv. Auf der anderen Seite muss man auch bilanzieren, so wie das Spiel letztendlich gelaufen ist und eben die Eagles nicht gelaufen sind, hätten die Vikings auch dieses Spiel gewinnen können und das obwohl Carson Wentz in der ersten Halbzeit eigentlich viel dafür gegeben hat, dass das nicht der Fall ist. Also gerade diese erste Halbzeit war halt wirklich von Wentz nicht gut. Ganz wilder Pick 6, Gegendruck, dann direkt im nächsten Drive eine Interception in Double Coverage bei so einem Rollout, super unplatziert. Er hat sich dann gefangen, muss man auch ihm hoch anrechnen, dass er sich dann nochmal ja, fangen konnte, vor allem dann in der zweiten Halbzeit den Ball gut verteilt hat und das Spiel eben nochmal so eng bekommen hat. Trotzdem dann halt einfach zu viele Fehler der Vikings offensiv, aber generell auf beiden Seiten des Balls. Aber ich glaube, also bei beiden so ein bisschen, das hätte auch anders verlaufen können. Die Eagles hätten das, glaube ich, besser verwalten können. Aber die Vikings wären hier eigentlich mindestens mal in Schlagdistanz gewesen, wenn es nicht diese Carson Wentz-Fehler gegeben hätte.
Das, also zwei Punkte habe ich mir aufgeschrieben. Red Zone und Turnover. Ja. Die Vikings hätten ja, dieses stimmt, Spiel die Red Zone, gewinnen ja. können. Ja. Die waren 1 von 6 in der Red Zone.
Ja.
Also das war für mich halt so echt die Geschichte hier auf der Seite des Balls, weil das war ja letztlich über weite Strecken dann doch ein enges Spiel. Und klar, die Vikings laufen halt die ganze Zeit einem Rückstand hinterher, eben weil Carson Wentz diesen Pick 6 wirft. Da muss man fairerweise sagen, er wird halt wirklich auch zerstört bei dem Wurf, der zur Interception, zum Pick 6 führt. Jalix Hunt fängt den ab zum Touchdown. Also der Druck war da. Ich glaube ehrlicherweise aber nicht, dass Wentz in dem Moment realisiert hat, dass Hunt sich aus der Front löst und sich in Coverage fallen lässt. Also der Pressure ist Teil des Plays, aber der Fehler ist, glaube ich, auch sein Read und die Entscheidung, die er trifft. Und ich meine, dann direkt der Drive danach, da wirft er erst den Ball 8 Yards ins Backfield, in Seiten aus. Also wir verlieren 8 Yards, weil er den irgendwie versucht, Richtung Running Back zu werfen. Und am nächsten Play wird er aus der Pocket gepusht, wirft den einfach tief in Double Coverage, hat noch eine Interception. Als er dann so ein bisschen in den Rhythmus kam, fand ich ein paar gute Bälle über die Mitte, vor allem ein paar gute Outroutes. Da haben sie eben mehrfach diese Cornerbacks auch richtig, richtig attackieren können. Addison hat da ein paar gute Plays gemacht. Jefferson hat ein paar Plays gemacht. Zweite Hälfte kommt das Run-Game so ein bisschen mehr ins Spiel. Minnesota hat den Ball bewegt. Die hatten am Ende 8 First Downs mehr als Philadelphia. Die hatten mehr Total Yards als Philadelphia. Die hatten über 8 Minuten mehr Ballbesitz als die Eagles. Die waren mehr in der Red Zone als die Eagles. Aber sie haben halt immer wieder Fehler gemacht. Und dann hast du hast diesen beim ersten Drive diesen vermasselten Snap, der bei 3. und 10 zu einem riesen Raumverlust führt. Da kicken sie nur ein Field Goal. Bei 4. und 1, Mitte des zweiten Viertels, kurz vor der Goal-Line, wirft Wentz eigentlich einen Touchdown zu Jalen Naylor. Der kommt vom Board wegen einer Holding-Strafe. Sie kicken nur ein Field Goal stattdessen. Dann ein bisschen später, Red Zone, 3. Viertel. Wentz kassiert eine Intentional-Grounding-Strafe bei 2. und 8. Da gehen sie nur mit einem Field Goal-Drive raus. Der Red Zone-Drive früh im 4. Viertel. Da wird Wentz bei 3rd Down gesackt. Bisschen später, 3. und 2, dann trifft er mal Hockenson zum Touchdown in der Red Zone, aber der hält den Ball nicht fest und das ist eine Incompletion, da gehen sie auch wieder mit dem Field Goal raus. Der eine Red Zone Touchdown, der war, glaube ich, sogar aus der Wildcat und selbst der geht gerade so rein. Mhm. Also es waren wirklich halt diese beiden Sachen. Du hast den Pick 6, der dann letztlich die erste Hälfte prägt und dann zu dem ganzen Spielverlauf, weil die Vikings halt die ganze Zeit hinterher rennen. Und dann bist du aus Vikings Sicht 6 Mal in der Red Zone und machst einen Touchdown daraus. Und das ist so halt dieses, ja, das wird sie ärgern. So ein bisschen vielleicht die Frage, wenn wir perspektivisch denken, für die Eagles gesprochen, offensiv kriegen die ihr Run-Game irgendwann ins Rollen. Und schon so ein bisschen die Defense. Mhm. Jetzt, das ist das Giants-Spiel, jetzt hast du das hier gegen Carson Wentz, wo sie doch einiges zulassen. Klar, die sind auch nicht bei 100% defensiv, aber wer ist es schon im Moment? Jalen Carter wieder dabei. Ja, ist was wir im Auge behalten müssen, wie die Defense sich weiter verkauft. Weil wenn das so weiterläuft, dann sind sie halt sehr, sehr davon abhängig, dass Jalen Hurts und das Passing-Game solche Spiele abliefern.
Was ist sonst noch passiert? Wir hatten noch ein London-Game. Die Rams gewinnen easy gegen die Jaguars mit 35-7, weil man vor allem erste Halbzeit mal so gar nichts von den Jaguars bekommen hat, außer Strafen und vertane Chancen. Immerhin erster Touchdown von Travis Hunter in diesem Spiel.
Ein langer Touchdown auch, ja. Aber ja, also das war ja wirklich aus Jaguars Sicht, also alles. Drops, Trevor Lawrence, kannst du eigentlich Offensive Line, kannst du überall ansetzen. Und für die Rams ja wirklich ohne Puka Nacua völlig ungefährdet.
Die Bears haben die Saints geschlagen und sind gerade dabei, mittendrin in ihrer längsten Siegesserie seit 2018. Das ist,
ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele jetzt? 3 in Folge gewonnen?
Ich glaube, ja.
Siegesserie. Naja, ey, man
Muss
fängt
man
klein
nehmen.
An.
Muss man nehmen.
Ja, man nimmt alles, was man kriegt. Und die Saints, sagen wir mal wieder, sie schlagen sich gut, aber gestern haben sie sich so ein bisschen selber geschlagen mit 4 Turnovern inklusive 3 Interceptions von Spencer Rattler. Das ist dann unterm Strich ein bisschen zu viel.
Ich ja, weiß nee, immer noch
Entschuldige,
nicht, ob ich
bitte. 4 Siege, Bears, 4 Siege in Folge.
4 in Folge, okay.
Das ist
also
schon
0 und 2, ja, stimmt. 4 in Folge.
Ja. Ja. Sorry.
Ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Bears-Offense machen soll. Ich habe das ein, zwei Mal auch gesagt die letzten Wochen, weil sie, ich fand, es gab Phasen jetzt früh in der Saison, wo das Passing-Game so ein bisschen mehr sich in Rhythm angefühlt hat. Jetzt hatten sie letzte Woche ein überraschend gutes Spiel vom Run-Game. Das Run-Game war hier wieder sehr gut in dem Spiel gegen eine Saints-Front, die einigen Rushing-Offenses auch Probleme bereiten konnte dieses Jahr zumindest. Aber das Passing-Game war halt gar nichts von Chicago gestern. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht so richtig, was ich mit dieser Offense machen soll. Die sind für mich immer noch so ein Team, ja, wenn die Big Plays kriegen, okay. Auch gestern, so das, was im Passing-Game geklappt hat, waren ja wirklich halt 3-4 Big Plays durch die Luft. Ansonsten, also konstanzmäßig nicht viel. Und das ist so, mal gucken, wo das noch hingeht. Ich glaube, alles in allem sind sie auf dem richtigen Weg, aber ist schon ein Team, was noch sehr, sehr von gerade, also gerade im Passing-Game auch von diesen Big Plays lebt.
Über die Dolphins haben wir schon gesprochen. Die haben verloren gegen die Browns mit 6-31. Das ist eine Klatsche. Die Patriots, die rollen weiter. 31-13 gewonnen. Mhm. Und Drake May, der performt auch vor allem weiter. Und ich habe gesehen, Adrian Frank hat Liebesbriefe schon an Drake May geschrieben. Gegen die Titans übrigens, muss ich vielleicht dazu sagen.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste tatsächlich absolut nichts davon. Also ich wusste, dass dieser Brief mal geschrieben wurde von irgendwem. Ich wusste nicht, dass der an die Patriots weitergereicht wird. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ihr redet, findet ihr bei mir auf Instagram. Ja, crazy Geschichte auf jeden Fall. Es war so ein Spiel, die erste Hälfte für die Titans, also war ja das erste Titans-Spiel nach der Headcoach-Entlassung natürlich. Die erste Hälfte war echt ermutigend eigentlich. Cam Ward hatte eine Incompletion. Das war ein Ball, wo er in den Rücken von Alec Ejomenor wirft. Mhm. Und Titans ohne Kevin Ridley. So, die haben mehr klare Reads, hatte ich den Eindruck, kreiert. Er war decisive über die Mitte. Viele Crosser, die er gut getroffen hat. Das war 17-13 Patriots zur Halbzeit. Das war ein enges Spiel. Und dann kippt es komplett. Erster Patriots-Drive nach der Pause. Einmal May converted bei Third Down. Dann muss May kurz raus, wird auf eine Gehirnerschütterung gecheckt. Josh Dobbs übernimmt. Josh Dobbs schafft eine Third Down Conversion. May wieder zurück. 4. und 1. Wahrscheinlich Mays schlechtester Wurf gestern in den Rücken, aber Douglas mit einem tollen Catch mit einer Hand. Da hatten die Titans super viele Gelegenheiten, um die Offense vom Feld zu kriegen. Schaffen es nicht. Patriots machen einen Touchdown. Direkt danach, Titans kriegen den Ball. Cam Ward, genau wie letzte Woche gegen die Raiders, will zum Wurf ansetzen und der Ball rutscht ihm einfach hinten raus aus der Hand. Patriots recovern den zum Touchdown. Dann hast du innerhalb von ein paar Minuten 31-13 aus 17-13. Und das war's im Prinzip. Und zweite Hälfte kam dann auch nicht mehr viel von der Titans Offense.
Die Chiefs haben Ausrufezeichen gesetzt. Mal wieder, ehrlicherweise. Aber dieses war besonders groß gegen die Raiders. War mal wieder so ein richtiges Classic Chiefs gegen Raiders Spiel. 31-0. Ist halt die Frage, sind die Chiefs so gut oder die Raiders so schlecht? Letztendlich das Einzige, was ihr zu diesem Spiel wissen müsst, ist, Mahomes wurde vor Beginn des vierten Viertels geschont, auf der Bank gesetzt und die Raiders haben keins ihrer Timeouts gecallt mit über 2 Minuten auf der Uhr bei einer Winning Formation der Chiefs.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, so Raiders, noch nicht gesehen.
Also, was ich auch noch so noch nicht gesehen habe, ist, die Raiders hatten 3 First Downs gestern. 3. Mhm. Die Chiefs hatten 3 Sick in diesem Spiel.
Das war von Anfang bis Ende eine so einseitige Sache. Komplett. Das war Wahnsinn.
Die Raiders hatten keine 100 Offensive Yards in dem Spiel. Und das, ich habe es vorhin mal kurz gesagt, also das kann ich jetzt schon sagen, mein Optimismus bei den Raiders, definitiv meine schlechteste Preseason-Prediction. Weil das Team, das fühlt sich so dermaßen dann an.
Fühlt sich dann an. Die Jets auch. Die haben nämlich dieses Spiel verloren. Und zwar gegen die Panthers. War definitiv kein schönes Spiel. Das nächste unschöne Spiel der Jets, weil die Defense ist halt ganz gut, aber die Offense macht halt nichts. 13-6 für die Panthers und das erste Mal, dass die Panthers einen positiven Rekord haben, seit 4 Jahren. Auf der anderen Seite wurde Justin Fields gebencht und das vollkommen zu Recht. Leider konnte auch Tyrod Taylor nicht so viel mehr machen.
Mit Taylor haben sie den Ball immer ein bisschen bewegt, offensiv, mit dem Passing-Game. Man, dafür hat der die 2 Interceptions, aber das haben wir ja aus dem London-Spiel kommend schon gesagt. Kannst eigentlich vieles nicht mehr starten. Da wurde dann unter der Woche hier Aaron Glenn auch drauf angesprochen, so hier, Quarterback-Frage, da hat er noch ganz angepiekst reagiert. War so ganz so, how dare you in die Richtung. Und jetzt bencht er ihn halt doch zur Halbzeit. Okay, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt Berichte rund um die Jets, dass die auf keinen Fall Glenn feuern nach einem Jahr, dass der auf jeden Fall ein zweites Jahr kriegt.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Also ich
würde es aber nicht machen.
Warum?
Weil die brauchen endlich mal ein bisschen Konstanz und, das ist natürlich ein sehr vages Argument, seiner Defense kann man nicht so viel vorwerfen.
Jetzt die letzten 2 Wochen nicht, aber die Wochen davor waren die Defense
schon, aber echt
mies.
Gut, ja, aber du kannst ja jetzt nicht die 2 Wochen komplett rausstreichen. Die Panthers haben vorher offensichtlich schon Radau gemacht gegen den einen oder anderen Gegner. Gut, Bryce Young musste irgendwann raus, muss man auch dazu sagen.
Genau.
Aber trotzdem, also die Broncos so zu limitieren, und das auch über ein ganzes Spiel, nicht so wie die Giants gestern, über 3/4, plus die Panthers Offense, das sind schon positive Tendenzen, die man ihm anrechnen muss.
Siehst du nicht das Problem, was passieren wird? Die werden wahrscheinlich an 1 picken, die picken den Quarterback und dann Woche 8 nächstes Jahr entlassen sie den Head Coach. Das ist das. Also wenn sie mit ihm weitermachen, dann glaube ich, dass genau das passieren wird.
Er hat die besten Dance-Moves, wenn er jubelt. Deswegen würde ich den auf jeden Fall im Amt lassen.
Ja, okay, ja,
du musst doch mal in Social Media denken und in Viralität.
Absolut. Ich glaube, da ist Aaron Glenn groß drin.
Die Colts schlagen die Chargers mit 38-24 und gehen 6-1 als bisher einziges Team in der NFL.
Ich würde einen Case machen, dass die Colts Offense die am besten designte in der NFL aktuell ist. Also was ja, ich in dem das Spiel, ich habe das schon durchgearbeitet, wie viele Drives da einfach sind, wo du den Eindruck hast, das baut darauf auf, das funktioniert damit und das ist super. Und sie haben natürlich das beste Run-Game. Und so, also, das
aber
sind
nicht,
halt
mal,
so
nicht mal nur das. Sondern wie oft hat denn Daniel Jones gestern offene Receiver gehabt? Also
genau,
nicht nur gestern, aber ne?
Genau.
Gestern war auch nochmal besonders auffällig. Also ja klar, es baut aufeinander auf, logisch.
Mhm.
Aber wie oft hat der ein ganz einfaches Target so und keine Ahnung, Tyler Warren ist Mutterseelen allein und kann dann noch 20 Yards nach dem Catch machen.
Ganz
und
genau.
Ständig offene Receiver, wirklich beeindruckend.
Es ist die diesjährige Offense, in der der Quarterback eine Handvoll Plays machen muss und die gehen über 30 Punkte.
Ja.
Pro Spiel. Das ist im Moment diese Offense. Also ich habe mir genau das so rausgeschrieben. Einfach so viele Momente, wo Jones, solange er irgendwie seinen offenen Receiver findet, gibt es ein positives Play, vielleicht sogar ein Big Play. Und bei den Chargers auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, die haben ja kaum noch Spieler. Die verlieren jetzt ja beim ersten offensiven Play ihren, was ist es dann, 4. Tackle? Joe Alt und Trey Pipkins, ja beide nicht rechtzeitig fit geworden, verlieren dann den nächsten Backup auch noch. Ich meine, der kam dann irgendwann später zurück mit einer fetten Schiene am Knöchel, also sicher nicht bei 100%. Und das merkst du natürlich, dann kriegst du nicht nur schlechteres Blocking, du kriegst auch mehr Holding-Strafen und solche Sachen. Herbert fand ich tatsächlich für seine Verhältnisse, hat er ein paar krumme Dinger drin gehabt in dem Spiel, er hat auch immer noch ein paar tolle Plays drin gehabt. Aber das kannst du halt irgendwann auch nicht mehr verlangen, dass der das dann trägt. Und wenn der nicht in der zweiten Hälfte so spielt, wie er spielt, dann geht es noch sehr, sehr viel deutlicher aus. Also das war so ein Spiel, wo du einfach aus Chargers-Sicht sagen musst, die sind im Moment zu limitiert. Was man noch dazu sagen sollte, Breakout-Spiel Orondé Gadsden, der Tight End, 7 Catches, 164 Yards und ein Touchdown.
Und der sieht
der
gut
war
oft aus.
Derjenige, der diese Big Plays da bekommen hat.
Ja, ein ganz intriguing Mix aus Dynamik und Physis. Auf jeden Fall. Dann die 2 Spiele, von denen ich noch gar nichts gesehen habe. Die Cowboys machen das 3. Mal diese Saison mindestens 40 Punkte, gewinnen 44-22 gegen die Commanders und die Packers gewinnen knapp gegen die Cardinals mit 27-23.
Ja, also Commanders muss man sagen, beide Top-Receiver gefehlt. Terry McLaurin nicht dabei, Deebo Samuel nicht dabei, Jaden Daniels musste irgendwann verletzt raus in dem Spiel. Ja, das ist halt tough dann irgendwann. Trotzdem, meine Bedenken bei den Commanders bleiben. Ich glaube, dass das ein Team ist, das sich vielleicht ein bisschen übernommen hat, vergangene Offseason. Mal gucken, wie die Saison weitergeht.
Mhm.
Und Cardinals-Packers, das war eine enge Nummer. Die Cardinals sind jetzt das erste Team aller Zeiten tatsächlich, das 3 Spiele nacheinander verliert, nachdem sie mit 7 Punkten oder mehr zum Start des 4. Viertels geführt haben. Das war nämlich hier auch wieder der Fall. Es war wieder Jacoby Brissett und ich kann nur an das anknüpfen, was ich letzte Woche gesagt habe. Brissett ist nicht der talentiertere oder bessere Quarterback als Kyler Murray, aber er passt besser in die Offense, weil er besser darin ist, aus einer engen Pocket in Structure das ganze Feld zu attackieren. Und das hat man gestern wieder gesehen, wie gut der vertikal durch die Pocket arbeitet, aber auch wie gut der, wenn Druck kommt, den Ball noch halt in Structure wirft und nicht irgendwie versucht, dann außerhalb der Pocket zu kreieren. Und das waren gestern so viele Plays. Der auf Michael Wilson, kurz vor dem Touchdown zu McBride vor der Pause. Der bei, gleich zu Beginn des Spiels, 3. und 4, Pocket wird super eng. Er bleibt aber halt drin, wirft den auf Michael Wilson Richtung Sideline. Big Plays, ganz viele Big Plays. 3. und 23 vor der Halbzeit konverten die mit einem Shot auf Zay Jones. Auch ein super Wurf von Brissett. Der Inbreaker auf Zay Jones für 24 Yards beim letzten Drive, dann ganz am Ende. Die Cardinals waren in dem Spiel komplett overmatched an der Line of Scrimmage offensiv. Also Packers Pass Rush hat die komplett dominiert. Da hätte ich auch mir mehr Hilfe ehrlicherweise ein bisschen gewünscht, gerade was so die rechte Seite angeht. Right Tackle gegen Micah Parsons war ein furchtbares Matchup für Arizona. Wir haben es trotzdem mehrfach so spielen lassen. Und die Packers am Ende halt doch wieder offensiv relativ effizient, obwohl sie den Ball nicht so bewegen konnten, am Boden vor allem, wie man das normalerweise von der Offense kennt. Aber die Quarterback-Nummer in Arizona wird spannend. Ich meine, die haben jetzt, glaube ich, ihre Bye als nächstes und danach wird Kyler Murray zurück sein und dann wird er auch spielen. Aber lass den mal zwei schlechte Spiele machen und dann mal gucken, was dann der Coaching-Staff, der ja jetzt auch Spiele gewinnen muss, was der dann macht.
Mal gucken, was die Monday Night Games so liefern. Monday Night Game Nummer 1, die Detroit Lions spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers können das zweite Team sein, das auf 6-1 geht, aber dafür müssen sie die 4-2 Lions schlagen. Verletzungssorgen auf beiden Seiten, haben wir schon in unserer Preview-Folge am Donnerstag kurz drüber gesprochen. Bei den Bucks vor allem, also vor allem auf einer Seite des Balls, bei beiden das Problem. Ibuka und Mike Evans noch fraglich, da gibt es noch keine Entscheidung. Bei Chris Godwin und Irving wissen wir, die werden nicht spielen, aber bei den Lions fehlt ehrlicherweise die halbe Starting Defense.
Ja, und quasi die ganze Secondary. Kein Terrence Arnold, kein DJ Reed, Brian Branch ist suspendiert und Kirby Joseph ist nicht fit und wird auch nicht spielen. Also wir sprechen über 4 Backups, beide Starting Outside Corner und beide Starting Safeties. Nicht mit dabei immerhin Ali McNeil ist zurück in der Defensive Line, der gibt heute Abend sein Saisondebüt. Es ist halt sehr schwer, auf der Seite des Balls irgendwas zu predikten. Ich meine, wir wissen, dass die Lions gerne aggressiv sind und Man-Coverage spielen. Machen sie das, wenn sie eine komplette Backup-Secondary mehr oder weniger drauf haben? Und auf der anderen Seite, wenn sie das so spielen, laufen sie natürlich Gefahr, dass Evans klingt so, als würde der zumindest mal spielen. Ich glaube, Ekbuka ist tatsächlich 50-50, aber Evans sollte spielen. Da laufen sie halt Gefahr, dass so ein Spieler dich dann komplett killt in dem Spiel. Mal schauen. Das wird interessant auf der Seite des Balls. Andere Seite, bisschen leichter zu predikten. Lions konnten ja letzte Woche gegen die Chiefs den Ball nicht am Boden so bewegen, wie man das vielleicht gedacht hätte. Und die Bucks mit ihrer Defensive Line, die können dein Run-Game wegnehmen. Das ist die Nummer 1 Defense nach EPA pro Run mit Abstand und Platz 4 in Rushing Success Rate defensiv. Also das ist was sie gut machen. Die sind halt dahinter in Coverage anfällig. Vor allem alles, was St. Brown, LaPorta, vielleicht Gibbs gegen diese Bucks Linebacker irgendwie sein wird. Da sehe ich große Probleme auf Tampa Bay zukommen. Aber wenn die ihre Run-Defense hier so als einen Trumpf ausspielen können, dann bin ich gespannt auf das Spiel, weil dann wird Todd Bowles versuchen, Goff mit Blitzes unter Druck zu setzen. Dann ist halt die Hoffnung aus Bucks Sicht, dass Antoine Winfield das hinter einigermaßen zusammenhält. Aber ich denke, was wir sehen werden von den Lions, ist sehr, sehr viel Motion, viel Play-Action, viel Window-Dressing, um die Linebacker zu manipulieren. Und da werden sie, glaube ich, den Ball durch die Luft auch gut bewegen können.
Die Lions sind mit 6 Punkten favorisiert, obwohl sie...
Ja, die Line finde ich krass.
Das habe ich dir ja am Donnerstag schon gesagt. Mhm. Und ich glaube, da war sie noch keine 6 Punkte. Da waren es 5,5
oder so. Am Donnerstag
war doch
so die Frage, ob vielleicht Kirby Joseph spielen kann. Da war Brian Branch noch nicht klar, ob der seinen Einspruch gewinnt. Nee,
Moment,
Out aus.
Die ist größer geworden, bin ich der Meinung.
Ja, ich weiß, deswegen. Es wundert mich halt so.
Also, ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
Genau, das verstehe ich auch nicht. Die Line da war so für mich... Okay, hoch, ja. Aber ne, wenn die zwei zurückkommen und Ekbuka so nicht spielt und so. Aber jetzt sieht es ja eher so aus, als würden halt bei den Lions, oder wir wissen bei den Lions, dass die 4 alle ausfallen und bei den Bucks vielleicht sogar Evans und Ekbuka spielen.
Ich brauche auf jeden Fall einen Buccaneers-Sieg für Kenny Pickett. Das zweite Monday Night Game, die Seahawks gegen die Texans. Die Texans stehen 2-3, Seattle steht bei 4-2, beide kommen aus einem Sieg. Die Texans ja im letzten Spiel sogar ein Ausrufezeichen gesetzt gegen die Ravens. Haben sie ihre Probleme offensiv vor allem überwunden, sind sie in der Lage, auch die Seahawks zu schlagen?
Ich meine, die Seite des Balls können wir, glaube ich, kurz halten, weil das ist so die große Frage. Können sie das konservieren? Die waren jetzt in ihrer Bye-Week. Davor haben wir sie gegen die Titans und halt die Backup-Defense der Ravens gesehen. Ja, das war dann besser, aber das ist halt hier ein völlig anderer Test. Angefangen mit dem Matchup an der Line of Scrimmage, wo Seattle einen riesen Vorteil haben sollte mit seiner Defensive Front gegen diese O-Line. Das, worauf ich aber in dem Spiel vor allem gespannt bin, ist auf der anderen Seite des Balls. Sam Darnold steht bei über 15 Yards pro Play-Action-Pass. 5 volle Yards mehr als Jared Goff auf Platz 2, also jetzt vor diesem Spieltag. Wenn der das aufrechterhält, dann wäre es auch auf eine volle Saison gesehen, wäre er dann fast 5 Yards über dem, was Brock Purdy letztes Jahr hatte. Brock Purdy hat letztes Jahr die Liga in Yards pro Play-Action-Pass angeführt. Und fast noch krasser ist der Split in der Targettiefe. Darnold wirft den Ball bei Play-Action im Schnitt 16,7 Yards tief. Fast 17 Yards tief. Kein anderer Quarterback steht bei mehr als 11 Yards durchschnittlicher Targettiefe aus Play-Action. Also die leben da in einer völlig anderen Welt. Sie machen es halt wirklich gut. Also wir haben da auch schon drüber gesprochen. Diese engen Formationen, JSN nah dran an der Formation Outside, nominell, aber nah dran. Der geht sehr, sehr viel tief. Darnold wirft diese Bälle super. Und ich meine, das ist keine perfekte und eine subjektive Metric auch irgendwo, aber seine Big-Time-Throw-Rate bei PFF, bei Play-Action, liegt bei 14,3%. Das ist halt eine absurde Zahl. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer gegen Seattle spielt, muss das vertikale Play-Action-Passspiel verteidigen können. Das wird ein super Test hier, weil die Texans kassieren bislang die wenigsten Touchdowns bei Play-Action, haben die 8 meisten Interceptions gegen Play-Action, lassen unter 8 Yards pro Pass zu und niedrigstes Passer-Rating bei Play-Action dieses Jahr in der NFL, Platz 1 in EPA pro Play, Platz 1 in positiver Play-Rate defensiv gegen Play-Action. Das ist das Matchup hier. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das Duell, weil wenn die Texans es schaffen, das wegzunehmen mal, dann will ich halt sehen, wie Seattle alternativ den Ball bewegt. Weil das ist so ein
wie
wichtiger
Datenpunkt. Wie sie mal durch die Mitte laufen
zum Beispiel. Genau, ja. Ja, oder auch im Passing-Game. Weil das ist einfach so ein, beim Versuch, dieses Seahawks-Team jetzt rein analytisch greifen zu können, ist das halt so ein Datenpunkt, der im Moment noch fehlt. Und es gibt wahrscheinlich im Moment keine Defense, die besser darin sein sollte oder besser dafür geeignet sein sollte, das mal wegzunehmen, als die Texans.
Zwei sehr gute Spiele, ehrlicherweise. Zwei sehr spannende Monday Night Games. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Dann werden wir über Woche Nummer 8 sprechen. Soweit ist es schon in der NFL. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns am Donnerstag. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.